Wir starten die Challenge Frauenquote fürs Bücherregal und zwar anlässlich des 8. März, der ja schon vor der Tür steht. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr innerhalb von einem Monat ab dem 8. März die Frauenquote in eurem Bücherregal erhöhen. Wir geben natürlich Tipps und Inspirationen, wie man nicht nur die Frauenquote erhöht, sondern auch zu einem diverseren Buchregal kommt. Und alle, die teilnehmen, haben außerdem die Chance, die Farbe Lila von Alice Walker zu gewinnen. Wie könnt ihr teilnehmen? Schreibt uns auf Instagram oder geht auf www.diebuch.at und füllt unser Online-Formular aus. Wir hoffen, ihr macht mit und freuen uns sehr, von euch zu hören. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Am 8.3. ist der Weltfrauentag und in der Vergangenheit haben wir zu diesem Anlass bereits mit spannenden Frauen gesprochen, über Feminismus und wofür wir kämpfen wollen, an diesem Tag besonders, aber natürlich auch an allen 364 anderen Tagen im Jahr. Und heute freuen wir uns sehr, mit Christina Häusler von Die Leserinnen zu sprechen, dem Podcast über feministische Bücher. Also sehr ähnlich zu dem, was wir machen, aber auch nicht ganz genau das Gleiche. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bevor wir deinen Podcast genauer vorstellen, wofür kämpfst du denn im feministischen Sinn?
Für mich, also ich komme aus einem Feminismus, den ich jetzt voll despektierlich als Powerfeminismus sehen würde. Ich bin damit groß geworden, dass ich dachte, ich muss nur wollen, ich muss mich nur anstrengen und ich muss irgendwie früher aufstehen und ich muss einfach mein Bestes geben und dann kann ich alles so machen wie Männer. Und das habe ich auch so gesehen für alle anderen Frauen in der Welt. Und das würde ich heutzutage nicht mehr so sehen. Heutzutage würde ich sagen, ich kämpfe für eine feministische Welt im ganz grundsätzlichen Sinn. Eine feministische Welt ist für mich eine Welt, die für alle Menschen gut ist, die versucht, den Fokus so weit wie möglich zu machen und dabei Männer auch nicht ausschließt, sondern in meinem Aktivismus hier vor Ort zum Beispiel setze ich mich stark für Jugendliche, für Kinder, für Familien, für sozial Schwache, für alle ein. Ja, also ich bin hier in einer kleinen Provinzstadt und da gehören ordentliche Fußwege, vernünftige Ampelschaltungen bis hin zu ordentlichen Kita-Gebühren. Da gehört alles dazu.
Mhm. Und hier vor Ort, du hast schon gesagt, Provinzstadt in Deutschland.
Genau, in Deutschland. Und wen es genau interessiert und für literarisch Interessierte, ich wohne in Schillers Geburtsstadt sogar.
Genau, und natürlich setzt du dich auch in deinem Podcast für feministische Themen ein. Den gibt es seit 2022 und hat ebenfalls als Gespräch zwischen zwei Freundinnen begonnen, so wie bei uns. Auslöser war laut eurer Website zumindest eben der Mental Load während der Corona-Pandemie. Wie ging es euch denn damals und wie wurde daraus ein Podcast geboren?
Also in a nutshell würde ich sagen, wer Die Wut, die bleibt gelesen hat von Mareike Fallwickel, der kann ungefähr nachvollziehen, wie es mir ging. Wir hatten einen Balkon und die erste Seite des Romans habe ich nicht lesen können sehr lange. Es war eine absolute Ausnahmesituation und es gibt, ich würde sagen inzwischen, dass es ein feministisches Erweckungserlebnis für viele Frauen war. Also gerade für Frauen mit Care-Verantwortung, weil die Lage dramatisch war. Also ich habe gefühlt, wir sind wie im Krieg. Wir haben uns da eingekapselt, wir haben versucht, soziale Kontakte zu reduzieren und gleichzeitig habe ich irgendwie 3 Mahlzeiten am Tag gezaubert, habe irgendwie Homeschooling gemacht, hatte noch ein kleines Baby zu Hause gleichzeitig und habe eben versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und es hat mich wirklich zerrissen. Und wie ich schon erzählt habe, ich komme aus dem Powerfeminismus. Ich dachte, ich muss mich nur anstrengen. Und in diesem Brennglas an Situationen oder unter diesem Brennglas war dann klar, das liegt nicht an mir. Also ich gebe 300%. aber ich stehe hier alleine. Also mein Mann arbeitet zu Hause, ich versuche was zu arbeiten und wir versuchen gerade alles gleichzeitig zu machen und zwar so gut, wie wir können. Und da ist das Wort Mental Load zum ersten Mal bei meiner Freundin Barbara und mir gefallen. Die meinte, du musst unbedingt das Buch lesen, Raus aus der Mental Load Falle von Patricia Camarata. Und das war schrecklich. Also auch das konnte ich schwer lesen. Weil natürlich auch bei uns zu Hause das nicht ordentlich aufgeteilt war, was vielleicht sonst nicht so aufgefallen ist. Aber in dieser besonderen Extremsituation ist alles aufgefallen. Und wir haben gesagt, Mensch, das sind gar nicht wir. Wir brauchen gar nicht Morning Routines und wir müssen gar nicht Morning Pages schreiben und einfach ein bisschen meditieren und 3 Liter Wasser trinken und dann sind wir echt super dupi gut drauf und so und kriegen alles hin. Sondern es ist ein System und wir haben immer mehr Bücher gelesen und haben festgestellt, oh mein Gott, fühlt sich an, als wären wir einer Verschwörungstheorie auf die Spur gekommen und sind wirklich die Schuppen von den Augen gefallen. Und ich hatte schon einen Podcast über Kochbücher. Ich sag's mal so, es ist schwierig, wenn man 2 Buchleidenschaften hat. Also vor allem für eine Wohnung ist es schwierig, aber ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, wie man einen Podcast auf den Weg bringt und habe gesagt, ey, wir sprechen hier stundenlang, wir sollten das aufzeichnen. Das ist super interessant, weil wir gemeinsam wirklich Buch für Buch immer mehr verstehen. Und wir sind eben keine Literaturwissenschaftlerinnen, wir betrachten die Bücher wirklich als Leserinnen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es kamen noch ein paar Kinder im Laufe dieses Podcasts in kurzer Zeit. Und dann war es so, dass wirklich auch das wahre Leben Barbara eingeholt hat. Und sie hat tatsächlich keine Zeit mehr und auch keine Kraft mehr, den Podcast weiterzumachen. Und seitdem lade ich mir ganz viele Gästinnen ein, Autorinnen, Lesende. Und das macht auch sehr viel Spaß.
Welche Bücher kommen denn in deinem Podcast vor? Wir haben schon am Anfang gesagt, es ist ein Podcast, der ein bisschen anderen Fokus hat als bei uns. Wir sprechen über Bücher von Frauen, aber du besprichst feministische Bücher. Was besprichst du denn zum Beispiel so?
Also es ist immer eine Mischung aus Sachbüchern und Romanen, weil ich finde, fiktional, autofiktional, wenn man in einem Roman etwas nachlesen kann, dann kann ich es auch nachfühlen, auch wenn es mir persönlich nicht passiert ist. Und auch das öffnet meinen Blick. Also nicht nur die sachliche Ebene, dass ich Zusammenhänge verstehe, weil mir das jemand sehr gut aufbereitet, sondern dass ich eben auch die Gefühlsebene für mich erschließen kann für Dinge, die mir vielleicht nicht passiert sind und die ich verstehen möchte. Insofern ist es immer ein Mix. Ich drehe mich jetzt mal ganz kurz um. Hinter mir ist ein sehr unsortiertes, sehr großes, es ist schwierig mit Büchern. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist. Also das kann ganz vielfältig sein. Wir haben zum Beispiel einen japanischen Roman besprochen, der heißt Butter. Da geht es auch ums Essen, um Körper, um Frauen. Ein großes, großes Thema. Alle Zeit zum Beispiel von Theresa Bücker, wo es um Zeitökonomie geht und Zeitgerechtigkeit. Auf den ersten Blick denkt man, okay, es ist ein wirtschaftliches Thema oder vielleicht so ein Glücksthema, wie kann ich ein erfülltes Leben haben. Aber es ist ein komplett feministisches Thema, weil es da auch um Gerechtigkeit geht für Care-Verantwortliche, für junge Menschen und auch darum, wie man Arbeitszeit aufteilt. Aber zum Beispiel auch Badass Bible von Edith Löhle. Da versucht sie auf eine sehr popliterarische Art und Weise Glaube und Feminismus mal ins Thema zu rücken in einem Roman. Großartig, der knallt richtig. Und ja, so versuche ich halt immer so eine bunte Mischung irgendwie zu schaffen. Und im Moment erscheinen so viele Bücher, dass ich kaum hinterherkomme mit dem Lesen. Deshalb habe ich einen sehr großen noch zu lesen Stapel auch.
Ja, so geht's uns allen.
Ich finde es ja auch sehr cool, weil wir waren ja auch bei dir im Podcast zu Gast und haben da auch über Klassikerinnen gesprochen. Und du hast eben auch erwähnt, dass du eben viele Neuerscheinungen besprichst, was super ist, weil wir kommen da eben auch nie hinterher und sind dann oft so, dass wir einfach sagen, okay, lassen wir die Neuerscheinungen sein, schauen wir uns lieber die alten Sachen an, die laufen uns nicht mehr davon. Also Hut ab, dass du da dran bleibst und dass du da weitermachst. Das ist wirklich auch viel Arbeit, die wahrscheinlich auch ähnlich wie bei uns oft ehrenamtlich passiert.
hauptsächlich ehrenamtlich. Am Anfang war das ein sperriger Begriff, aber ich würde es inzwischen als Aktivismus bezeichnen. Jetzt sitze ich eben nicht in Berlin oder sonst wo in der Metropole, sondern funke hier aus meinem kleinen Stübchen raus. Aber damit kann ich halt meinen Teil beitragen.
Du hast uns 3 Buchtipps mitgebracht zum auch Weltfrauentag. Dachten wir uns, okay, was wollen wir unterstützen, was wollen wir forcieren und sind bei dem Thema schwierige Frauen gelandet. Und oft geht es uns als Frauen ja so, dass wir angenehm, angepasst, irgendwie friedlich sein sollen. Wir finden aber, es ist wichtig, auch hin und wieder oder öfter als seltener schwierig zu sein. Und wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Und zwar haben wir das Buch Difficult Women von Helen Lewis besprochen, wo es auch um feministische Themen geht. Heute hast du uns noch 3 weitere mitgebracht. Was bedeutet denn für dich, bevor wir über die Bücher selbst sprechen, schwierig zu sein oder eine schwierige Frau zu sein?
Ja, eine schwierige Frau ist grundsätzlich eine Frau, die ihre Meinung sagt, die auch auf eine höfliche Art und Weise zum Beispiel Männer in Schranken weist, die Männern widerspricht. Das kann schon sehr schwierig sein. Oder zu laut lacht. Oder ich bin auch noch mit dem Spruch aufgewachsen, Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, den sollte man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Also schwierig kann ziemlich schnell gehen. Und wenn man auch Kinder hat, zum Beispiel Mädchen, dann ist es auch so, Mädchen sollen lieb sein, nette Mädchen sein, die sollen höflich sein, die sollen immer schön grüßen, die sollen auf keinen Fall frech sein. Freche Mädchen, schwierig, schwierige Mädchen. Und schwierige Frauen sagen auch nein.
Eine lange Liste der schwierigen Frauen oder der Dinge, die an Frauen schwierig sein können. Und um uns von dieser Liste nicht einschüchtern zu lassen, sondern sie als Motivationsliste zu nehmen, reden wir heute ein bisschen näher darüber. Das erste Buch, das du uns mitgebracht hast, ist eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Schwierige Frauen, wow, von Roxane Gay. Worum geht's denn da und was hat dich an dem Buch begeistert?
Also eigentlich wollte ich ja Bad Feminist von ihr lesen, vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin ein Bad Feminist, wenn ich die Waschmaschine anschmeiße zum Beispiel und nicht darauf bestehe, dass mein Mann jetzt die Wäsche übernimmt oder sowas. Aber ja, das sind wir wahrscheinlich alle zu Zeiten schlechte Feministinnen. Aber dann war ich in einem meiner Lieblingsbuchläden in Stuttgart. Ich lebe ja in der Nähe von Stuttgart in Deutschland und habe dieses Buch gesehen und habe es direkt mitgenommen. Es ist in der Übersetzung von Anne Spielmann und 2021 schon erschienen. Im Original heißt Difficult Women und ist 2017 erschienen. Das Buch ist eine Sammlung an Kurzgeschichten und ich liebe Kurzgeschichten. Ich glaube, so viel kann man schon mal vorneweg sagen. Einfach weil, wenn es gute Kurzgeschichten sind, dann holen sie einen in kürzester Zeit in unterschiedlichste Stimmungen, Lebensrealitäten, Wahrheiten und Ereignisse. Und das finde ich einfach total gut. Vor allem, da wären wir wieder bei, ich bin eine Mutter. Ich weiß, das überstrapaziere ich heute vielleicht ein bisschen. Aber so ein Roman, wenn ich den lese, das kann schon mal länger dauern. Ich lese nachts, wenn alle schlafen. Und wenn man dann immer nur so ein paar Seiten schafft, dann ist es manchmal frustrierend. Aber so eine Kurzgeschichte schaffe ich eben an einem Abend oder ich schaffe 2 oder ich schaffe bei einer langen Kurzgeschichte eine halbe. Und das ist doch einfach immer ein schönes Erfolgserlebnis auch. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist eben auch hier die Unterschiedlichkeit der Geschichten. Die sind mal düster, die sind mal leicht, die sind mal skurril, manchmal auch fröhlich, manchmal hoffnungsvoll. Und jede dieser Geschichten von Roxane Gay ziehen einen sofort rein. Also ich hatte auch keine Geschichte, wo ich gesagt habe, oh, die gefällt mir nicht, die skippe ich. Bis auf eine Geschichte, da geht es um ein totes Kind. Das ist wie beim Tatort inzwischen, da muss ich skippen. Da habe ich ein bisschen vorgeblättert. Aber das ist inzwischen ein weiches Mutterherz, das halte ich leider nicht aus. Es geht um Verluste, es geht um Kinder, keine Kinder, es geht um Liebe, es geht um Sex. Mal wird aus der Perspektive der Frau erzählt, manchmal wird aus der Perspektive des Mannes erzählt. Und jetzt kommt der Clou. Schon nach der zweiten Geschichte war mir eigentlich klar. Also ich finde keine dieser Frauen schwierig.
Kannst du uns vielleicht mitnehmen, welche dieser schwierigen Frauen hast du richtig cool gefunden? Gibt es da eine, wo du sagst, toll, diese schwierige Frau finde ich richtig gut schwierig?
Es gibt da einfach ganz tolle Geschichten. Also es gibt die Frau, die ein Kind verloren hat und deren Beziehung dann nicht gehalten hat und die dann einen neuen Partner findet und erst diese Nähe wieder suchen und finden muss, sich wieder einzulassen, die immer noch in dem Prozess ist, ihren Frieden zu finden mit dem Trauma, das ihr passiert ist, das sie erlebt hat und die aber trotzdem gleichzeitig so eine zarte Liebesgeschichte sich entwickeln lässt. Aber es gibt zum Beispiel eine Kurzgeschichte von ihr, wo sie schwierige Frauen charakterisiert, also so richtig mit die unmoralischen Frauen, zu wem eine unmoralische Frau aufsieht, wo eine unmoralische Frau lebt, wie eine unmoralische Frau am liebsten berührt werden will und wie eine unmoralische Frau an der Bar sitzt, was eine unmoralische Frau im Spiegel sieht. Was sieht eine unmoralische Frau im Spiegel? Ich kann es euch vorlesen. Nichts. Sie sieht nicht hin. Das muss sie nicht. Sie weiß genau, wer sie ist.
Nice. Ich werde mir jetzt beim nächsten Mal, wenn ich in der Bar sitze, mich fragen, sitze ich hier wie eine unmoralische Frau? Ich hoffe es.
Genau. Sehr gut.
Genau.
Und dann gibt es zum Beispiel auch die frigide Frau, die verrückte Frau und Mütter und tote Mädchen. Das ist die letzte Kategorie. Aber ihr seht schon, die Sprache ist teilweise wirklich poetisch, teilweise voll on point. Teilweise gibt es auch surreale Geschichten. Es gibt eine Geschichte, in der verschwindet die Sonne in einer Bergarbeiterstadt und die Protagonistin verliebt sich in den Sohn desjenigen, der die Sonne hat verschwinden lassen. Und das ist eine ganz, ganz poetische Geschichte auch, die ich sehr gut fand. Aber es geht auch um Sex und ich fand auch gut, wie sie über Sex schreibt, wie Frauen über Sex schreiben. Eben nicht mit dem Male Gaze, sondern mehr mit dem Blick dafür, wie es sich anfühlt und nicht dafür, wie es aussieht, was ich auch sehr schön fand.
Schön. Du hattest mich schon begeistert für das Buch Vor dem Sex, aber das finde ich jetzt auch noch mal sehr interessant.
Aber jetzt noch mehr.
Sex sells.
Es ist Sex sells immer. So.
Ja. Besser der feministische Sex, ne? Dann ist es besser, wenn der...
Es ist nicht so, es gibt so Bücher, da ist es ein bisschen, wenn man es liest, so wie wenn man mit seinen Eltern Fernsehen schaut und dann so eine Szene kommt und man denkt so, okay, da müssen wir jetzt alle durch, Leute. Wir wissen, wie es geht, ihr wisst, wie es geht, aber eigentlich ist es jetzt gerade schwierig, das zusammenzuschauen. Und so, finde ich, gibt es auch Sexszenen in Büchern. Und in ihrem Buch ist es wirklich alles sehr angenehm beschrieben, also so, dass man es wirklich weglesen kann, wie in einem Page-Turner. Und wie gesagt, diese Frauen sind so unterschiedlich und ihre Geschichten sind so unterschiedlich, aber was mir vor allem als Gefühl zurückgeblieben ist, ist, dass ich allen nahe kommen wollte und dass ich auch mich mit allen verschwestern will. Also dass wirklich auch, ich bin ein Kind der 90er, wir haben noch sehr schlecht geredet übereinander, über andere Frauen. Und da eben sein Herz zu öffnen für ganz unterschiedliche Frauen und eben nicht sie zu blamen für irgendwas, für Lebensentscheidungen oder Dinge, die ihnen in ihrem Leben passieren, das muss man trainieren. Und da ist das Buch auch sehr gut für.
Mhm. Gibt es da bei dir was, wo du sagst, boah, weil du hast gesagt, du fandest eigentlich keine der Frauen in Roxane Gays Buch schwierig. Gibt es was, wo du bei dir merkst, huch, da kommt noch dieser Automatismus und du denkst dir, boah, das ist aber eine schwierige Frau, hoch. Und ja.
Kommen wir noch zu. Ich habe ja noch ein drittes Buch. Da habe ich eine schwierige Frau, die finde ich auch schwierig, wirklich schwierig.
Gut. Dann kommen wir aber davor zu Buch 2 und du hast einen schönen Cliffhanger gemacht für Buch 3. Ich bin schon sehr gespannt. Denn schwierige Frauen hatten es ja auch in der Geschichte nicht leicht. Und deswegen hast du ein Buch mitgebracht namens Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist von Rivka Galchen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Galchen. Ich habe extra nochmal in einem Podcast nachgehört, wie sie sich ausspricht. Rivka Galchen. Galchen.
Galchen.
Ist ein bisschen
okay.
Schwierig. Ist G-A-L-C-H-E-N. Galchen, würde ich sagen. Aber so spricht sie sich nicht aus. Genau, okay. Jeder weiß, dass deine Mutter eine Hexe ist. Hexenbücher, ganz großes Thema. Kriegt mich immer. A, natürlich bin ich Generation Buffy und B, Generation Nebel von Avalon. Und C, fasziniert mich, wie wir Frauen es nicht, also selbst wir Frauen, und das ist eigentlich spannend, dass wir es nicht schaffen, die sexy Hexe abzulegen. Also das zu romantisieren, ist immer noch ein Ding. Dabei war es wirklich heftig. Und es ist immer noch, es hat immer noch, gibt keinen klaren Blick auf dieses Kapitel von Geschichte. Drum ist es für mich gerade großes Lesefutter, über Hexen zu lesen. Und umso mehr habe ich auch dieses Buch gefeiert. Es ist von Grete Osterwald übersetzt worden, eine ausgezeichnet, also prämierte Übersetzerin, die unter anderem auch Siri Hufstedt übersetzt. Und im Original heißt Everyone Knows Your Mother is a Witch und ist schon 2021 erschienen und letztes Jahr bei Rowohlt. Margaret Atwood schreibt übrigens als Blurb auf diesem Buch, also ich meine, Margaret Atwood schreibt Blurb, okay. Dieser packende Roman führt uns ins Herz von Gut und Böse. Nein, damit ist noch nicht genug. Oprah Winfrey hat auch einen Blurb geschrieben. Also das Buch muss gut sein, dachte ich. Und das war's auch.
Und ich glaube, es geht ja tatsächlich auch um eine historische Frau, ne? Also das ist das Spannende daran.
Ja, also ich wohne ja in Süddeutschland und das Witzige ist, es geht um Katharina Kepler. Die hat in Leonberg gewohnt und das ist, Fun Fact, 30 Minuten von hier entfernt. Also ich wohne da praktisch. Die Autorin wohnt aber in den USA und das fand ich auch ganz interessant, dass also so ein Thema so weit gezogen wird als Story, fand ich ziemlich spannend. Denn die Autorin ist in Toronto geboren und wohnt inzwischen in New York. In Manhattan sogar, steht in ihrer Biografie. Also Manhattan ist nochmal cooler als New York. Katharina Kepler ist 1547 bei Leonberg geboren und sie war, Kepler, ja genau, da klingelt was, sie war die Mutter des berühmten kaiserlichen Astronomen Johannes Kepler. Also der Name, irgendwas sagt einem der, das war ein Astronom. Haben wir alle schon was von in der Schule gehört. Und 1615 passiert das, was sie zur Hexe macht. Sie wird als Hexe bezichtigt. Und zwar gibt es eine Falschaussage einer Frau, zwielichtige Zeugin, wenn ihr mich fragt. Aber sie sagt aus beim Vogt und der Vogt lädt sie vor. Und weil die Keplerin, wie sie teilweise auch im Buch genannt wird, eben die ist, die sie ist, verstrickt sie sich. Es ist eigentlich ein Missverständnis, eine Falschbezichtigung. Das Ganze hätte vielleicht auch anders laufen können, aber es sind auch die Zeiten, die es eben sind. Das sind Zeiten von schlechten Ernten, von politischen Unruhen. Der Dreißigjährige Krieg steht vor der Tür, der hat 1618 dann begonnen, 1615 wurde sie angezeigt. Also, ne, also es sind schwierige Zeiten, die Pest wütet in Deutschland und die Autorin schafft es jetzt also, uns da mitzunehmen. Und wie macht sie das? Indem sie konstruiert, dass die Keplerin, dass Katharina Kepler ihrem Nachbarn, der schreiben kann, ihre Geschichte diktieren möchte. Sie möchte dokumentieren und hinterlassen, was ihr passiert ist, wie das vonstatten gegangen ist, wie das dazu kam, dass sie in diese sehr schlimme Lage kam, die hätte tödlich enden können. Spoiler, sie stirbt nicht, aber das ist ja historisch belegt. Unter anderem deshalb, weil ihr Sohn sich für sie einsetzt. Der ist aber weit weg. Die eigenen Kinder vor Ort haben ihre eigenen Leben. Und wir können in dieser Geschichte sehr gut in den Alltag blicken, in den Aberglauben der Menschen damals und gleichzeitig spannt es eine Brücke hin ins Jetzt, wie Fake News einfach weitergetragen werden. Also da gibt es dann die dokumentierten Aussagen, die diese Selbstberichte immer unterbrechen. Also wie Protokolle sind die dann in diesem Buch. Da steht dann zum Beispiel, nennt euren Namen und Alter. Hans-Benedikt Beitel Spacher, an Weihnachten werde ich 50 Jahre alt, ich bin als Schulmeister angestellt. Also die werden dann alle verhört, diese Menschen, die etwas sagen wollen oder die auch vorgeladen werden. Und da gibt es so manchen, der sagt, na ja, jetzt, wo ich weiß, dass sie eine Hexe ist, dass sie angezeigt ist, jetzt macht alles Sinn und deshalb will ich das auch erzählen. Es gab da diese eine Magd und die hat sie mal schief von der Seite angeschaut und am nächsten Tag hat die sich das Bein gebrochen. Also jetzt nicht wörtlich zitiert, aber solche Geschichten kommen dann. Und es gibt nur ganz wenige, die im Buch dann wirklich für sie vorgeladen werden, um für sie zu sprechen und eben nicht gegen sie auszusagen, sondern zu betonen, dass sie nicht schuldig ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und sie wird also immer weiter in diese Sache reingezogen und sie sie ist so ratlos, sie weiß gar nicht, wie sie da rauskommen kann und dazu kommt, dass sie ein schwieriger Charakter schon auch ist. Also das ist eine Frau, die sagt, was sie meint, die ehrlich ist, die Leuten auch ein bisschen ihre Meinung aufdrängt. Also das kommt schon auch raus. Und am Ende kommt auch raus, dass sie eigentlich besser mit Tieren sich versteht. Also sie hat eine Kuh, Millie, mit der sie in ihrem Haus lebt und mit der versteht sie sich sehr gut und mit der hat sie eine ganz enge Bindung, also mit der ist sie wirklich sehr nah verbunden und schon ihr ganzes Leben auch mit Tieren so eng verbunden. Es schwingt Aberglaube mit, aber das war die Zeit. Es schwingt auch Kräuterwissen mit. Jemand, der denkt, wenn er jetzt da was draus bastelt, eine Salbe, dann funktioniert das. Da hat man viel rumprobiert und da gab es viel Leid. Da sind viele Kinder gestorben, da sind viele Menschen krank geworden. Es gab keine Kur und Ärzte konnten nicht helfen, in den seltensten Fällen. Also hat man alles Mögliche versucht. Aber wenn es nicht funktioniert hat, dann hat man eben auch einen Schuldigen gesucht. Und diese Katharina Kepler, die hat ein bisschen Geld. Und die hat ein Häuschen, die hat nämlich was geerbt von ihrem Vater. Der Mann hat sich davon gemacht, der wollte lieber in einem der Kriege dienen. Einmal hat sie ihn zurückholen können, aber er hat sich der Verantwortung als Mann und Vater entzogen. Und dieses Häuschen und das Geld, das ist interessant. Und die Frau ist schwierig und damit ist sie perfekt als Opfer. Und im Laufe des Buchs ist einem auch diese Katharina Kepler manchmal unbequem. Aber am Ende denkt man so, ja, also als Nachbarin, die wäre halt ein bisschen schrullig und wird einem immer irgendwie ihre Sachen aufdrängen, aber kein schlechter Mensch. Und dann denke ich so, wow, da hätten wir alle lichterloh gebrannt. Also wenn das der Benchmark für Hexe sein ist, dann hätten wir alle lichterloh gebrannt, wenn wir den Mund aufmachen und vielleicht auch noch ein eigenes Auskommen haben.
Sehr interessant.
Ja, in jedem Fall sieht man schon auch an diesem Thema Hexen, das hat ja zwar jetzt nicht nur Frauen betroffen, es gab durchaus auch Männer, die da der Hexerei bezichtigt wurden, aber es gibt eben vor allem in einer feministischen, aus einer feministischen Perspektive da sehr viel, was wir an Misogynie, auch an all diesen Besprechungen von Hexerei und von Hexen und so weiter finden können. Wir haben da ja auch schon eine Folge dazu gemacht, weil du gesagt hast, Kepler war zu der Zeit weit weg. Wir haben da persönlich auch eine Verbindung hin, weil ganz in der Nähe von wo Sophia und ich herstamme, da hat Kepler lange Zeit gelebt und zwar in Linz. Also da treffen sich wieder unsere Wege hier auch im Podcast.
Ja, dann habe ich auch gerade dran gedacht, weil es gibt ja in Linz immer noch die Johannes-Kepler-Universität. Genau. Aber über seine Mutter habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Also ja, danke, dass du dieses Buch mitgenommen hast und klingt super spannend. Ich dachte auch gleich, boah, Jule, das wäre irgendwie auch was für dich irgendwie. Kann ich mir vorstellen, dass dir das voll gut gefällt, dieses Buch.
In jedem Fall. Ja.
Und tatsächlich flieht sie auch im Zuge dieses Buches nach Linz und da wird auch sehr, man kann es richtig nachfühlen, wie schwierig diese Reise ist. Also Leonberg-Linz ist eine sehr weite Reise gewesen zu dieser Zeit. Ich würde das Buch allen empfehlen, die zum Beispiel Marschlande von Jaka Kubsova auch gut fanden oder eben Hexe von Jenny Fagan oder die grundsätzlich düstere Bücher gerne mögen. Also es ist schon eine düstere Grundstimmung, einfach weil es düstere Zeiten waren. Würde man einen Film draus machen, hätten alle ziemlich graue Klamotten an und alles hätte so einen sehr dunklen Filter. Und ja, und gleichzeitig eben beschreibt sie auch was Schönes, wenn die Wiesen blühen und wenn die Millie irgendwie gut drauf ist, ihre Kuh und so. Es ist, ich fand's sehr schön und es hat mich eben emotional sehr nahe gebracht, dieser Frau, die dann in diese missliche Lage kommt. So kann man es doch sagen.
Ja, und zum Schluss hast du uns noch ein Buch mitgebracht, wo du die Frau tatsächlich auch schwierig fandest.
Oh ja.
Und zwar Das Leben keiner Frau von Caroline Rosales. Was ist denn so schwierig an dieser Frau, deiner Meinung nach?
Also erstmal Caroline Rosales, großer Fangirl-Moment. Also die war schon bei mir im Podcast, kann man auch nachhören zu ihrem neueren Roman Die Ungelebten. Ich finde, sie schreibt einfach, du hast sofort einen Film im Kopf. Also es ist wirklich so bildlich und man hat sofort Bilder im Kopf. Also es macht richtig Spaß, so ein Buch zu lesen, wo alles sich sofort in Farben und Formen im geistigen Auge irgendwie auch öffnet. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Melanie. Ah, wir müssen über Melanie sprechen. Melanie, Fun Fact, hat übrigens einen Gastauftritt in Die Ungelebten. Da taucht sie nochmal auf und ich habe auch Die Ungelebten zuerst gelesen und dann dieses Buch und dachte so, Melanie ist aber schwierig. Also Melanie ist gerade 50 geworden und Melanie, ich finde sie unmöglich. Also Melanie kommt irgendwie im Erwachsenenleben nicht so richtig an. Melanie hat schon eine erwachsene Tochter, die lebt ganz anders als sie. Die hat jung auch ein Kind bekommen, ist sehr konservativ. So eine Dinkelmutti, die macht alles richtig. Und Melanie ist eher so eine, die kauft ein zu teures Kleid, weil es von einem Designer ist. Die ist noch schick und schlank und schön, aber älter werden ist schwierig. Mutter einer erwachsenen Tochter sein ist schwierig. Single sein ist schwierig. Und auch Tochter sein ist schwierig. Tochter einer alten Mutter sein ist schwierig. Journalistin sein ist schwierig, wenn diese jungen, schicken Frauen irgendwie kommen, die junge Körper haben, denen die Männer irgendwie einen Ausschnitt schauen und ihnen dadurch tolle Positionen, Jobs und Aufträge geben. Ist schwierig. Und das war sie vielleicht selber mal, so eine süße, junge Journalistin und dachte vielleicht, sie kriegt den Job wegen ihrer Expertise. Jetzt hat sie die Expertise und wird so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben und es ist für sie einfach alles schwierig. Und ich habe ja schon erwähnt, ich bin ja auch schon ein kleines bisschen älter. Also die 50 ist bei mir schon in Sichtweite. Ich finde, älter werden ist gerade ein ganz krasses Thema bei mir. Und wenn man sich damit erstmal beschäftigt, Büchse der Pandora. Älter werden ist extrem schwer für uns, für meine Freundinnen, für mich. Als Frau älter werden ist, es ist kaum auszuhalten. Und wenn du dann Melanie begleitest in dem Leben, das sie eigentlich noch haben will und genau merkst, sie ist an dieser Schwelle, sie müsste sich jetzt für ein anderes Leben eigentlich entscheiden, das ist total, total schwierig. Und das kriegt sie auch nicht so richtig klar. Sie hat dann so eine Affäre mit einem, der hat noch eine kleine Tochter. Ich habe eine kleine Lesestelle dabei, damit ihr so ein bisschen versteht, was Melanie für eine ist. Ich sehe es verschwommen. August kommt mit seiner Tochter zu Besuch, die fast so alt ist wie mein Enkelkind Louis. Ich ermahne sie, mit dem Trinkpäckchen nicht auf dem Sofa mit dem Brokatstoff herumzuhüpfen, dann setze ich meine Lesebrille auf und lese ihr aus Monas alten Kinderbüchern vor. August sagt, er müsse jetzt los Einkäufe machen, weil mir alles egal ist und ich froh bin, noch einen Mann abbekommen zu haben in den Wechseljahren, nicke ich ihm wohlwollend zu, obwohl er und ich wissen, dass er seine Tennispartnerin zu Hause besucht. Das Wort Wechseljahre zu hören, fühlt sich an, als würde man in eine Sackgasse einbiegen. Die Wechseljahre sind schambehaftet, nicht erzählbar. Sie gehören verdrängt. Das Leben einer Frau ist von Geburt an fremdbestimmt, gesellschaftlich genormt, vorgezeichnet. Von der Jugend über die Mutterschaft bis zum Ende ihrer fruchtbaren Tage. Danach steht ihr angeblich die Welt offen. Sie sei dann eine femme libre, wie sie in Frankreich sagen. Aber das ist trügerisch, denn letztendlich ist es der Gesellschaft egal, was sie dann tut, solange sie keine Schulden anhäuft, die Umwelt verpestet oder die Kassiererin mit ihrer Langsamkeit und Geschwätzigkeit nervt. Soll sie doch auf den höchsten Berg in den Anden steigen oder ein Tantra-Seminar belegen, solange sie bitte ihre Mitmenschen mit ihren Vorstellungen von reifer Erotik verschont oder noch besser, sich einen Hund anschaffen, aufs Land ziehen, stapelweise Bücher lesen, anstatt weiterhin auf den Wichtigtour-Partys der Medienwelt ihre Meinung zu sagen. Da, wo die Alphas nur den jungen Kolleginnen zuhören, die ihre kinky, aber hochpolitischen Sextagebücher als Gelegenheitshure veröffentlichen.
Jetzt hast du ja über die schwierigen Seiten des Älterwerdens gesprochen. Aus feministischer Sicht hat natürlich aber Älterwerden auch einen Vorteil, weil man natürlich auch an Reife gewinnt und vor allem ältere Frauen wissen eben oft dann doch schon mal mehr, was sie wollen und haben vielleicht auch weniger Angst, Nein zu sagen und eben unbequem zu werden und schwierig zu sein und aufzufallen. Vielleicht ist das ja auch eine positive Seite von Melanie, dass sie eben auch durch ihre, sag ich mal, Reife gelernt hat, sich ihrer Schwierigkeit nicht abzuwenden, sondern eher zuzuwenden.
Ob Melanie so reif ist, weiß ich nicht. Also eigentlich ist Melanie eine 25-Jährige Und es ist ein bisschen wie 50 über Nacht. Also, und das, der Witz ist, aber es ist genauso. Also man hat das Gefühl, dass man irgendwie ungefähr die gleiche Person ist von 20 bis, keine Ahnung, du bist dann irgendwann Mitte 40 und du wachst jeden Morgen auf und du schaust in den Spiegel und du kennst dein Gesicht. Und wenn ihr ein lustiges Geräusch hört, hier geht gerade der Rollladen automatisch zu. Aber man ist irgendwie relativ gleich und ja, man wird schlauer und man hat mehr Lebenserfahrung. Es gibt interessante Lebenseinschnitte, vielleicht auch traurige, tragische. Aber dann wirklich dieses Mitte, Ende 40 ist auch wirklich biologisch so, dass man plötzlich, teilweise über Nacht, durch diese Hormondrops, verändert man sich körperlich. Also du schaust in den Spiegel und du siehst anders aus. Und das ist extrem erschreckend. Und es ist genau die Situation, in der Melanie ist. Also ihr ganzes Leben zerbröselt. Also alles, worauf wir unsere Sicherheit bauen als Frauen. Also selbst wenn ich kein Catcalling provozieren will, selbst wenn ich nicht flirte, weiß ich, ich bin ja ich als Person. Und dann begibst du dich aber in eine Sphäre, wo deine Zielgruppe 60 plus ist auf einmal, die dich attraktiv finden. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Und das wirklich mit Melanie zu durchleiden und auch so die Optionen einmal abzuklopfen, ist großartig.
Großartig und schwierig, oder? Was ich so raushöre.
Das Thema Wechseljahre haben wir ja auch noch geplant im Podcast. Also da werden wir auf alle Fälle auch noch mehr drüber sprechen.
Ja.
Also es ist schmerzhaft, aber das ist genau das, worauf wir uns auch vorbereiten müssen. Also nicht mal MedizinstudentInnen lernen genug über die Wechseljahre. Und alles, was wir, bis wir dahin kommen, lernen, ist, irgendwann haben wir die Menopause, also unsere letzte Blutung. Und dann ist halt so. Aber sehr viel mehr weiß man darüber nicht, bis man an diesen Punkt kommt, wo sich die Dinge anfangen zu verändern. Und das finde ich irre. Also alle meine Freundinnen, wirklich, wir sind alle total schockiert. Wir sind alle gerade völlig durcheinander. Also nicht nur hormonell, oh mein Gott, sondern es ist, als würde man auf dem Mond landen und es hat niemand eine Karte dabei. Es ist irre.
Und die Männer sind dann die Silver Foxes, die noch genauso gehört und gesehen werden, in vielen Fällen zumindest. Aber Christina, ich habe jetzt ein bisschen Bammel gekriegt, muss ich sagen, vom Älterwerden. Du hast mir das jetzt nicht so schmackhaft gemacht. Oh, ich bin erst Anfang 30. Ich hatte heute das Thema, dass ich 30 geworden bin, aber das klingt ja wie ein Kinderspiel dagegen. Tja, was mache ich da? Ich fange jetzt an, Bücher über Menopause zu lesen, um dann in 15 Jahren darauf vorbereitet zu sein, hoffentlich.
Nein. Ich glaube, es ist interessant, wenn man jünger ist, ist das Buch cool, weil es Verständnis weckt. Also manchmal ist es einfach so schwierig zu verstehen, was für eine komische Art von Lebensphase soll das sein. Dafür muss man aber noch keine Sachbücher lesen. Das reicht ab Mitte 30, Ende 30. Denn da kann es schon losgehen, dass man Symptome hat. Ihr müsst einfach uns unterstützen, wir uns Älteren, in unserem Kampf. Es gibt immer mehr Frauen, die kämpfen aktivistisch dafür, dass es überhaupt zum Beispiel in Deutschland eine Abrechnungsnummer beim Arzt gibt für hormonelle Beratung in den Wechseljahren. Dafür gibt es gar keine Nummer. Da kann der im Computer gar nichts eingeben. Da muss er irgendwas anderes irgendwie angeben, wenn man da kommt. Und wir kämpfen dafür, dass es Hormonersatztherapien gibt, damit wir nicht leiden müssen, damit wir einfach Mittel, es gibt die Mittel, aber es ist sehr schwer, sie zu bekommen. Und wenn wir eure feministische Stimme haben, dann hoffen wir, den Weg zu ebnen für alle, die dann kommen, die in 10 oder 15 oder 20 Jahren in die Situation kommen, dass ihre Hormone droppen und sie am Ende des Monats nicht mehr nur PMS haben, sondern einfach wirklich Coco in der Loco sind. Und das nur für ein paar Tage und dann ist alles wieder gut. Aber es ist schwierig für alle, also auch für Mitmenschen, mit denen man lebt. Und es geht darum, wirklich zu kämpfen. Es ist ein großer feministischer Kampf. Wir wollen alle ernst genommen werden und das müssen wir auch medizinisch. Wir müssen medizinisch ernst genommen werden und wir müssen auch ernst genommen werden, wenn wir nicht mehr cute sind. Oder fuckable.
Ja, also man hat so das Gefühl, jeder Lebensphase ihren feministischen Kampf. da geht einem das Material jedenfalls nicht aus. Ich bin sehr froh, dass du das machst als Podcasterin und Aktivistin und in allen Lebensbereichen. Wir versuchen das auch und wir haben jetzt noch ein kleines Spiel vorbereitet als lockeren Abschluss sozusagen. Wir nennen das Kreuzverhör. Und dabei stellen wir dir ganz kurz eine Entweder-Oder-Frage oder eine kurze Frage und du kannst ganz kurz aus dem Bauch heraus antworten, was dir dazu einfällt.
Alles klar.
Roman oder Kurzgeschichte?
Das ist schwierig, aber Roman.
Lesen oder Podcasten?
Selber Podcasten oder Podcast hören?
Podcasten, also das Verb zum Podcast.
Auch sehr schwierig. Podcasten.
Bücher oder Feminismus?
Feminismus.
Dein Lieblingsbuch einer Frau?
Oh mein Gott, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Moment, da muss ich ganz kurz in mich gehen. Gib mir eine Sekunde. Mein Lieblingsbuch einer Frau. Moment, ich gucke noch mal schnell ins Bücherregal.
Das ist auch irre gemein, wenn man das auch... Es ist immer eine gemeine Frage, aber auch wenn man es an eine Buchpodcasterin stellt. Also
besonders für die, ne?
Ja.
Die haben so viel im Kopf.
Also All-Time-Favorite, was ich jedem empfehlen würde, immer wieder lesen würde und niemals in ein Bücherregal stellen würde, in ein öffentliches, um es zu verschenken, ist Die Wut, die bleibt. Ein Buch, das bleibt. Von Mareike Fallwickel.
Ein feministisches Vorbild von dir?
Petra Kelly. Eine deutsche Politikerin, gibt es auch einen tollen Film dazu, einen aktuellen Dokumentarfilm, Act Now. Und zu Unrecht auch sehr vergessen worden.
Schön. Liebe Christina, ganz vielen Dank, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Wie gesagt, waren wir ja auch bei dir als Gästinnen eingeladen. Das war auch schon ein sehr schönes Gespräch. Und ja, beim Weltfrauentag, also... Ich nehme immer mit, es gibt noch so viel zu erkämpfen. Es gibt auch viel, worauf wir stolz sein können. Die Themen gehen uns nicht aus und es ist so schön auch, diese Sichtbarkeit immer wieder zu haben von Frauen, die auch coole Dinge machen. Und es fühlt sich sehr gut an, dass so auf der anderen Seite der Grenze eine Frau zu wissen wie dich, die einen sehr coolen Podcast über feministische Bücher hat. Und ja, wir machen ein bisschen was Ähnliches, ein bisschen was anderes und ich finde, es gibt einfach da noch so viel Platz für tollen Bücher, Feminismus, Content und ja, das ist einfach schön, dann diese Synergien zu sehen und wie wir uns ergänzen. Also vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du machst.
Sehr gerne. Wir haben noch einen ganz langen Weg. Hier gibt es ganz oft diesen Spruch gerade, wenn Frauen denken, sie wären schon gleichberechtigt, dann kann man sie ja, oder Frauen haben schon viel mehr Rechte als Männer, gibt es gerade ja auch irgendwie diesen seltsamen Move, dass manche Frauen sagen, ja, wir haben es ja schon viel besser als Männer. Dann kann man gerne fragen, welches Recht sie wieder abgeben wollen, weil so viele Rechte haben wir noch gar nicht.
Ja, wir hoffen jedenfalls, dass ihr auch am Weltfrauentag weiterkämpft und wir werden das auf alle Fälle machen und bedanken uns sehr bei dir, Christina, und werden natürlich alles zu deinem Podcast auch bei uns in den Shownotes verlinken, damit die Leute dich auch finden können und auch weiterhören können bei die Leserinnen.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch.
Danke dir.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Werde Teil unserer Die Buch-Community unter steadyhq.com/diebuchpodcast.
Folgt uns gerne auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram unter die_buch und schreibt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung auf eurer Podcast-App.
Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite www.diebuch.at.
Wir bedanken uns außerdem bei der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.